gerade in der Klassikbranche, die ist so knallhart. Wir leben mit Kritik. Das ist auch wichtig, dass wir weiterkommen, aber dann auch mal sagen, ich bin gut und ich kann was. Meine Zeit ist Geld wert. Und wenn ich da immer meine ganze Zeit reinbuttere in Dinge, die eigentlich gar nicht meine Expertise sind, dann bezahle ich nämlich auch dafür. Einfach nicht von meinem Bankkonto, aber von meinem Energiekonto. Ich denke nicht mehr in Konkurrenz, weil ich weiß, jede dieser Musikerinnen da draußen hat ihr Publikum und ihre Bühne.
Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke, Gründerin, Mentorin, Ideengeberin, Partnerin in Crime. Ich unterstütze Musikerinnen dabei, sich eine unabhängige, selbstbestimmte und profitable Karriere in der Musikbranche aufzubauen. Für mich geht es darum, dass sich jede Musikerin die Karriere erschafft, die zu ihrem ganz individuellen Lebensentwurf passt. Daher beantworte ich in meiner Podcast-Serie zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Mechanismen aufmerksam, die Sichtbarkeit und Wachstum fördern, ich empowere und vernetze. Raketerei ist die Räuberleiter für Musikerinnen in die Musikbranche. Hi Marian, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Liebe Imke, ich freue mich total, dass ich bei deinem Podcast dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich auch total, weil du bist schon lange in der Raketerei, schon sehr, sehr lange Teil der Raketerei. Wir haben, ich glaube, in der letzten Woche kurz drüber gesprochen, seit fast Anbeginn. Und du bist ja damals in die Membership gekommen. Mittlerweile arbeiten wir im 1:1 miteinander. Weißt du noch, wenn du so in das Jahr 2018 blickst, denn so, das war so in etwa dein Startjahr, weißt du noch, wie du damals auf die Raketerei aufmerksam geworden bist?
Das war auf Facebook. Ich war in der Zeit, mich am total neu orientieren, und ich habe aber auch in den Jahren davor mich schon sehr viel mit Online-Marketing und solchen Sachen beschäftigt, und dann muss ich da bei Facebook auf die Raketerei gestoßen sein.
Ja, stimmt. Damals war ich, also mittlerweile sind wir zu Circle umgezogen, damals war ich auch noch viel, viel aktiver auf Facebook. Du bist auf jeden Fall schon sehr lange dabei. Es haben sich viele Sachen in deinem Leben als Musikerin verändert. Genau das möchte ich mit dir beleuchten, was Raketerei quasi mit deinem Leben gemacht hat. Aber bevor wir über deine Transformation im Rahmen des Raketerei-Kosmos sprechen, stell dich gerne mal vor, wer bist du, was machst du? Umreiße mal gerne deinen Werdegang, dass wir so gemeinsam in deine Welt eintauchen können.
Gut. Ich bin klassische Konzertpianistin mit internationaler Bühnenerfahrung. Ich habe verschiedene neuartige Klassik-Konzertformate gegründet, weil ich das Bedürfnis hatte, den Klassikbetrieb etwas aufzufrischen. Ich bin unterdessen Gründerin einer neuartigen Konzertreihe, Kammermusikreihe, die mit zwei Standorten stattfindet. Ende Jahr starten wir mit einer dritten Konzertreihe mit einem anderen Format. Und ich habe soeben einen Verein ins Leben gerufen, der dann für all meine Aktivitäten eigentlich ein Dach bilden soll, mit einer Vision von einem Kulturzentrum eines Tages.
Ja, und du hast mittlerweile, das machst du ja nicht alles alleine, du hast ein großes Team um dich herum aufgebaut.
Ja, tatsächlich. Das hätte ich vor einem Jahr noch selber nicht geglaubt. Ich habe unterdessen, ich würde sagen, ein Team von 6 Leuten.
Du bist Musikerin, Künstlerin, Pianistin und vor allem Unternehmerin. Als wir 2018 angefangen haben, miteinander zu arbeiten, damals hast du noch nicht an diesem Punkt gestanden. Weißt du noch, wie du dich damals gefühlt hast oder wo du auch so vom Entwicklungsstand her gestanden hast, als du dich dann entschieden hast, ich gehe rein in die Raketerei? Also was war damals so deine größte Herausforderung?
2018 habe ich mein Privatleben komplett umgekrempelt, musste mich neu orientieren, wollte mir auch selbstständig eine Existenz aufbauen und dachte damals nicht, ich würde das in der Musik machen, weil ich davor sehr lange nicht in der Musik gewesen war. Ich habe in meiner Jugend viele Erfolge gehabt, Wettbewerbe gehabt, viele Konzerte gegeben und habe mich dann aber davon etwas abgewendet. Und dann 2018 war es eine Fügung des Schicksals, würde ich sagen, dass ich in die Musik zurückgekommen bin. Und habe dann auch gemerkt, ja, das ist es, was ich will. Ich gehöre in die Musik, ich möchte auch Konzerte machen. Und dann war die Frage natürlich, ja, was mache ich denn? Weil die Welt hat sich in den zwischenliegenden Jahren weitergedreht. Die hat nicht auf mich gewartet. Du kannst nicht dann mit irgendwie 50 kommen und denken, der rote Teppich liegt jetzt da für dich ausgebreitet da. Also musste ich schauen, was ich eigentlich, wie ich zu meinen Konzerten komme. Und ich habe früher, als ich jung war, tatsächlich auch Booking gemacht. Ich habe stapelweise Briefe zur Post getragen. Das war noch in einer
Zeit. Das war noch eine andere Zeit.
Ja, in einer Zeit ohne Internet. Man konnte die Veranstalter auch nicht googeln. Und irgendwie, da musste man noch dicke Bücher kaufen, die dann ständig wieder nicht mehr aktuell waren. Also ich hatte schon eine Idee von dem allem, aber das hat sich natürlich auch sehr viel verändert und dann kam Raketerei wirklich gerade richtig, mich da abzuholen, um mir etwas an die Hand zu geben, wie ich denn nun jetzt mein Einkommen als Musikerin eigentlich gestalten kann.
Da gehe ich gerne mal weiter drauf ein. Das heißt, du wolltest dich als Künstlerin verändern. Was wolltest du ganz konkret erreichen und warum? Was war dein Ziel, als du in die Raketerei gekommen bist?
Es ist für mich, das liegt jetzt gute 5 Jahre zurück, ist schwierig, mich nochmal in die Marianne von damals zu versetzen, was denn genau mich angetrieben hat. Ich weiß, ich wollte Konzerte spielen, weil ich gesehen habe, das ist das, was ich möchte. Ich habe damals das erste meiner neuen Formate Musik und Geist entwickelt gehabt und wollte das eigentlich an die Veranstalter bringen. Und das, denke ich, das war damals der erste Antrieb, der erste Ausschlag, etwas zu unternehmen und aktiver zu werden und vor allem systematisch. Das ist das, was mir damals bei der Raketerei dann wirklich toll gefallen hat, dass man so viel Input bekommen hat, so viele konkrete Maßnahmen, die man ergreifen konnte, Leitfaden, ja, den ganzen Aufbau, den schon damals eigentlich die Raketerei ausgemacht hat.
Das heißt, du bist mit einer konkreten Idee gekommen und du warst auf der Suche, wie du diese Idee zum Laufen bekommst. Wie ging es weiter mit Musik und Geist?
Ich hatte dann einige Konzerte mit diesem Format. Das war dann aber schwieriger, an die Leute zu bringen, als ich vielleicht mir gedacht hatte. Und gleichzeitig war ich in der Zeit so herausgefordert, damit überhaupt im Alltag zu überleben, dass ich auch gar nicht so viel Ressourcen frei hatte, um mich da wirklich voll reinzuknien in das, was es braucht, wenn man Booking macht und wenn man sich etwas aufbauen möchte.
Und das heißt, was hast du dann gemacht? Also es fehlten die finanziellen Mittel, es fehlte Zeit. Wie hast du angefangen, dein Leben umzustellen, dass Booking in deinem Leben Zeit hat finden können?
Ich war zuerst einfach Member, also eigentlich nicht Member, sondern ich war in der großen Gruppe damals auf Facebook und habe einfach mitgelesen. Und ich habe in dieser Zeit wahnsinnig viele Gratis-Inhalte bearbeitet. Ich habe mir wirklich geholt, was ich konnte. Ich habe an ganz vielen Challenges mitgemacht, Workshops und all das. Ich war so für ein bisschen vielleicht diese Kundin, die den klassischen Weg macht mit den Freebies und so weiter und dann den kleinen Produkten, bis man dann schlussendlich, wie ich jetzt bei dir beim Eis zu Eis lande. Und dann war aber dieser Austausch in der Gruppe war unglaublich fruchtbar und inspirierend, weil da so viele MusikerInnen waren, die ähnlich getickt haben, auch wenn sie ganz verschieden sind, immer noch. Und doch alle ein Ziel haben, nämlich sich und ihre Musik unter die Menschen zu bringen. Und das war total ermutigend. Und man konnte in dieser Gruppe die eigenen Nöte erzählen, die eigenen Erfolge feiern und alle haben mitgefeiert. Man konnte die dümmsten Fragen stellen, es kamen immer ganz viele Antworten. Der Zusammenhalt in der Gruppe war fantastisch. Und das hat mich dann dazu bewogen, die Membership zu machen, obwohl ich mir das kaum leisten konnte damals. Das war schon ein großer Beitrag für mich. Und dann kam aber natürlich dazu, dass ich ganz viel Material hatte, das ich bearbeiten konnte. Und ich habe halt wirklich mir die Zeit, man könnte sagen, vom Bund abgespart. Ja, also ich habe wirklich viel nachts gearbeitet, nach der Arbeit noch bis 11 und länger am Computer gesessen, diese ganzen Inhalte durchgeackert und an meiner Positionierung gefeilt und an meiner Vision gearbeitet.
Das heißt also, eigentlich sind zwei Dinge zusammengekommen. Das eine, dass da dann auf das andere getroffen ist. Du bist auf Gleichgesinnte gestoßen. Du hast gemerkt, ich bin gar nicht alleine. Und du hast eine Priorität auf dich gelegt, auf dich als Künstlerin, weil du es wolltest.
Absolut. Ich glaube, das ist schlussendlich dieses Wollen, das mich immer angetrieben hat. Das war, es gab für mich gar keine Zweifel, dass ich das will. Es war vielleicht eine Frage des Wie oder das Wo auch, aber das ich will, das hat mich immer angetrieben. Das war mir dann auch die ganze Anstrengung, die vielen Opfer und auch Rückschläge, das war es mir wirklich immer wert.
Wie ging es nach Musik und Geist weiter? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig in Erinnerung habe, aber ich glaube, so komplett zum Fliegen hast du es nicht gekriegt, sondern du hast dich weiterentwickelt oder du hast die Idee weiterentwickelt.
Genau, genau, weil Musik und Geist ein Format ist, das ist mit Sprache und Musik so eine Symbiose. Das ist aber ziemlich anspruchsvoll. Und ich habe mich immer geärgert über den Klassikbetrieb, weil der ziemlich verstaubt ist. Viele Menschen gehen nicht gerne in klassische Konzerte, weil sie das Gefühl haben, man muss was davon verstehen. Man muss ein gewisses Hintergrundwissen haben. Es ist auch abschreckend, wenn man dann in der Pause rausgeht ins Foyer und die Leute drüber reden hört und so Pseudo-Fachsimpeln oder auch nur schon, wenn man voller Begeisterung, weil einem was gefallen hat, klatscht und dann gucken einem die alle rundherum blöd an. Das ist so eine Frustration und das sind viele Hindernisse in der Klassikbranche. Und der ganze Star-Kult, der stattfindet und der Perfektionismus, all das. Und ich habe mich immer darüber aufgeregt und dann habe ich mit einem Freund und Arbeitskollegen drüber gesprochen, da hat er gesagt, ja, anstatt meckern, mach mal was, komm, lass uns was auf die Beine stellen. Und dann haben wir wirklich überlegt, wie könnten wir die Leute in ein Klassikkonzert holen und ihnen signalisieren, das ist jetzt aber anders, hier könnt ihr einfach Freude haben an der Klassik, ihr müsst nicht zeigen, dass ihr was davon versteht, ihr müsst überhaupt gar nichts wissen. Es darf euch gefallen oder es darf euch nicht gefallen, ihr müsst gar nicht sagen, warum. Und wir haben uns dann gedacht, damit das so ein bisschen symbolisch klar ist, was ist so ein bisschen volkstümlich, das ist das Bier. Und dann kam die Schnapsidee von diesem Titel Abendbier zum Klavier. Klingt super banal, aber ist Programm geworden und ist wirklich ein toller Erfolg, weil das die Leute kommen ins Konzert, bekommen eine Flasche Bier und die dürfen sie mit ins Konzert nehmen und auch während dem Konzert trinken. Und das ist in der Klassik halt einfach überhaupt nicht möglich gewesen bis jetzt. Und das ist das Symbol, das dafür steht, dass die Musik bei uns unkompliziert genossen werden kann. Und die Musiker, die sprechen dann über die Musik, aber auch nicht vorlesungsmäßig oder dozieren, sondern eben sehr persönlich ihre eigenen Erlebnisse oder ihre eigene Beziehung zu diesem Stück. Und die Menschen lieben das.
Das heißt also, auch bei Abendbier zum Klavier, es geht nicht alleinig darum, dass du auf der Bühne stehst, sondern du hast MitkünstlerInnen bei dir auf der Bühne. Ihr gebt quasi anderen KlassikkünstlerInnen auch eine Bühne.
Ganz am Anfang, wir haben mit null Budget angefangen. Also wir haben von einem befreundeten Pfarrer den Pfarreisaal und den Flügel, der darin steht, gratis zur Verfügung bekommen. Den Apero, den hat mein Geschäftspartner aus seiner eigenen Tasche bezahlt. Wir haben eine Kollekte gehabt und das war meine Gage. Und erst musste ich natürlich alleine spielen. Wir konnten ja nicht jemand einladen, wenn wir keine Gage bezahlen konnten. So haben wir das 3 Jahre lang gemacht. Ich habe wirklich alleine gespielt. Und dann haben wir Möglichkeiten gefunden, wie wir Geld bekommen könnten, eine Minifinanzierung. Und dann hatten wir auch das Geld, um KünstlerInnen engagieren zu können und ihnen eine richtige Gage bezahlen. Und seitdem bieten wir MusikerInnen eine Plattform bei uns.
Wie oft findet Ampir zum Klavier statt im Jahr?
Dresden findet es 6-mal im Jahr statt. Mhm. Immer gleich an 2 aufeinanderfolgenden Tagen, jeweils Dienstag und Mittwochs an 2 verschiedenen Veranstaltungsorten mit demselben Programm.
Mhm. Wie viele Leute zieht ihr im Schnitt? Was würdest du sagen? Weil es ist, glaube ich, immer auch Ausverkauf, ne?
Ja, also wir haben jetzt an beiden Orten die 100-Personen-Marke geknackt.
Wow.
Ja, wir haben mit 20 angefangen und das ist stetig gewachsen.
Ja, weil ihr dran geblieben seid, weil ihr eure Visionen geschärft habt. Ich kann mich daran erinnern, dass du mir, als dieses ganze Ampir zum Klavier kam, als die Idee plötzlich auf dem Tisch lag, dass du mir die Geschichte von einem Feuerwehrmann erzählt.
Genau, das war so ein ganz wichtiger Schlüsselmoment für mich. Bevor es Ampir zum Klavier gab, ich war an einem Seminar, das das Thema Kultur hatte, Teamkultur, Unternehmenskultur, und ich sollte ein Input-Referat eigentlich halten zum Thema Kultur, Musik und Kultur. Und ich habe mich halt gefragt, wie bringe ich das hin? Und da die Seminarteilnehmer waren eben Leute aus Schutz und Rettung, also Polizisten, Feuerwehrleute, Sanitäter. Und da habe ich ein Klavier zur Verfügung gehabt und habe Musik gespielt und habe ihnen versucht, eben Bilder in ihnen wach zu erwecken, und habe sie gebeten, die Augen dazu zu schließen und sich ganz der Musik hinzugeben und diese Bilder aufsteigen zu lassen. Und da habe ich dann gespielt und da saßen diese taffen Männer ganz andächtig mit geschlossenen Augen da und haben sich von der Musik berühren lassen. Und das hat wiederum mich total berührt.
Und dich am Ende ja auch zu deiner Vision geführt, die du als Künstlerin hast.
Genau, dass Menschen sich berühren lassen möchten von der Musik, dass Musik etwas auslöst. Sie berührt uns in der Seele und sie verbindet uns mit uns selber und sie verbindet uns miteinander. Und das wollte ich weitertragen.
Absolut. Und auch ergänzend das, was du vorher auch gesagt hast, so dieses auch Klassik, diesen in Anführungsstrichen normalen Menschen nahe zu bringen, einen Weg zu finden, Klassik aus diesem hochkulturellen Bereich auch rauszuholen.
Richtig, genau. Klassik berührbar, nahbar zu machen. Und auch durch dieses Format, wir haben immer nach dem Konzert auch noch in der Schweiz nennen wir das ein Apero, Meet and Greet, wo die KünstlerInnen mit dem Publikum zusammenstehen und quatschen und sich austauschen. Und dadurch wird auch sichtbar, dass KünstlerInnen Menschen sind. Dass man sie fragen kann, was auch immer man will. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Was würdest du sagen, welche Rolle spielt genau diese Art von Vision, wenn es darum geht, sich als Künstlerin eine Karriere aufzubauen oder aber wie in deinem Fall den Faden wieder aufzunehmen?
Wenn man sich auf einen Weg macht, das klingt ein bisschen platt, weil das sind ja so Sprüche auch, aber man muss ja wissen, wenn ich irgendwo anfange zu laufen, wohin will ich denn eigentlich überhaupt laufen? Und gerade jetzt im Klassikbereich, aber ich glaube, in allen musikalischen Bereichen gibt es so viele Leute, die Musik machen und auf einem unglaublich hohen Niveau Musik machen, dass man sagen könnte, es gibt wirklich eine riesen Konkurrenz, auch wenn ich das Wort in diesem Sinn nie so mag. Und wenn man gut sein möchte, muss man erst einmal herausfinden, worin bin ich gut, wofür brenne ich, und dann sich dafür einsetzen. Erst einmal ganz genau wissen, was will ich eigentlich machen? Warum auch will ich das machen?
Absolut. Jetzt sind wir sehr in diesem, da war eine Idee, du hast viel darüber erzählt, wie diese Idee entstanden ist, sich entwickelt hat, wo es so Triggerpunkte auch in deinem Leben gab, dass die Idee, so wie sie heute ist, wie sie dahin gekommen ist. So, nun warst du ja Teil in der Raketerei und da kommst du jetzt auch mit ganz viel Marketing in Berührung. Na, du hast ja dann irgendwann eine Website gebaut, du hast angefangen, Newsletter-Verteiler aufzubauen. Ich weiß, dass wir zwischenzeitlich mal ein Gespräch hatten, wo du mir erzählt hast, wie toll LinkedIn bei dir läuft. Ich glaube, gerade ist der Fokus wieder so ein bisschen auf anderen Netzwerken. Aber wie war das für dich, wenn du immer wieder mit diesem Selbstvermarktungsmechanismen in Berührung gekommen bist? Weil das ist ja dann am Ende des Tages, neben der Idee, die man hat, auch die harte Realität, Kanäle zu schaffen, über die man genau diese Idee dann eben auch nach draußen kommuniziert.
Ja, für mich war das eigentlich selbstverständlich. Ich hatte keine Berührungsängste damit und ich hatte auch kein Problem damit, mich zu vermarkten. Ich denke, weil es nicht um meine Person ging, sondern eigentlich um die Sache. Und ich wirklich diese Begeisterung einfach habe und ich die Notwendigkeit gesehen habe, wenn ich Menschen erreichen will, dann muss ich dahin gehen, wo ich die Menschen finde. Und da ist halt wirklich Social Media nicht zu umgehen. Das ist ganz klar, egal welche Plattform, das kommt aufs Zielpublikum an. Aber da ist Social Media natürlich eine der ganz wichtigen Adressen. Webseite ist selbstverständlich, dass man die hat. Und zwar wirklich eine gute Webseite. Das war auch ein Prozess. Es ist auch eine Frage der Mittel. Das ist richtig. Und ein YouTube-Kanal. Also es war mir ziemlich schnell klar, was die Notwendigkeiten sind. Und ich habe mich da hineingeschickt und mich auch eingefuchst und bin einfach dran geblieben und habe das einfach weiter ausgebaut.
Und es hat sich auch alles weiterentwickelt. Du hast ja, ich glaube Anfang des Jahres war es, hast du einen Website-Relaunch hinter dir. Deine gesamte Website hat ein komplett neues Gesicht bekommen. Vom Look and Feel her viel, viel professioneller. Vorher ging es vielleicht darum, aus den Mitteln, die du hattest, erstmal online zu sein. Und jetzt hat sich das Ganze weiterentwickelt. Und das fand ich total toll zu beobachten, dass das eben auch Teil des Prozesses ist, dass man nicht zu Hause sitzen sollte, bis etwas vermeintlich perfekt ist, sondern dass man an einem gewissen Punkt rausgehen muss, sich zeigen muss. Und dann darf man optimieren, wenn die Mittel dann auch mehr werden, genau wie du sagst.
Absolut. Also ich bin eine starke Verfechterin von diesem Prinzip. Bei mir geht's eher umgekehrt. Ich habe eine Idee und dann wird einfach mal gemacht. Und dann hinterher sehe ich, aha, ach so, hätte ich auch anders können. Aber ich habe dadurch eben auch wirklich viel auf die Straße gekriegt, weil ich einfach erstmal gemacht habe.
Ja, absolut.
Ich habe auch wahnsinnig viel gelernt. Ich habe erstmal immer alles selber gemacht. Viele Fehler gemacht und viel wegschmeißen müssen und viel Zeit und Energie investiert, aber auch extrem viel gelernt dabei. Und was du aber sagst, dass ich jetzt diesen Relaunch hatte, meine Webseite letztes Jahr, das war auch so ein Wendepunkt, wo ich festgestellt habe, jetzt komme ich nicht mehr weiter allein. Ich brauche jetzt Hilfe, ich hole mir jetzt Profis. Und das liegt auch daran, dass ich irgendwann die Erkenntnis hatte, meine Zeit ist Geld wert. Die hat einen Gegenwert, meine Zeit. Und wenn ich da immer meine ganze Zeit reinbuttere in Dinge, die eigentlich gar nicht meine Expertise sind, dann bezahle ich nämlich auch dafür. Einfach nicht von meinem Bankkonto, aber von meinem Energiekonto.
Wen hast du dir reingeholt? Also wir haben angefangen zu arbeiten. Ich bin als Mentorin an deine Seite gekommen. Da fand dann ganz viel Austausch auf Business-Ebene statt. Aber da sind ja noch ganz viele andere. Wen hast du dir noch reingeholt?
Genau. Also der erste Schritt war wirklich, mit dir 1:1 zu machen, weil ich einfach möglichst ohne Umwege und direkt und durch deine direkte Unterstützung vorwärts kommen wollte. Und dann habe ich mir, wie gesagt, jemand für die Webseite gesucht. Aber der erste Schritt danach, noch vor der Webseite, war, dass ich mir eine VA gesucht habe, also eine Virtual Assistant, weil ich so viel Büroarbeiten und Administratives und Social Media und habe und gemerkt habe, dass ich habe für meine Kernkompetenzen gar keine Zeit mehr. Und dann haben wir zusammen, da hast du mich durch diesen Prozess geführt, auch eine Stelle auszuschreiben, nur schon zu definieren, was brauche ich eigentlich, was für Anforderungen habe ich, nach welchen Kriterien wähle ich jemand aus? Und habe dann das wirklich sehr gründlich vorbereitet, ausgeschrieben, die Bewerbungen alle angeschaut und habe dann jemand ausgesucht. Ich habe jetzt eine Remote-Assistentin, die in Österreich ist, mit der ich jetzt seit Oktober letzten Jahres arbeite. Und das ist ein unglaublicher Gewinn.
Hält ihr den Rücken frei?
Ja. Genau. Und weil auch die Vorbereitung da so gut war und ich wirklich auch klar definiert habe für mich erstmal, was ich will, aber auch für sie, habe ich wirklich das große Glück, dass ich jemand habe, die selbstständig arbeitet und die mitdenkt. Und das ist wirklich den Rücken frei halten. Ich kann sagen, ach Mensch, ich brauche das und das. Und dann weiß ich, sie weiß, was ich meine und sie macht das. Das ist wirklich genau das, was man braucht.
Ja, kein Kindergarten, wo man die Leute an die Hand nehmen muss. Ja, total, total. Mhm.
Das ist ganz so. Und wir haben viel gegenseitigen Respekt und Wertschätzung und die Arbeit ist wirklich top professionell. Und dann habe ich gesagt, jetzt, ich hatte bis jetzt auch alle meine Webseiten immer selber gemacht und habe gemerkt, das ist jetzt Zeit, auch das zu verändern und zu professionalisieren. Und habe dann zum ersten Mal in meinem Leben einen Auftrag gegeben, die Webseite neu zu machen. Und das war ein unglaublicher Gewinn auch.
Ja, das hat die Professionalisierung nach außen echt auf ein anderes Level gehoben. Die wahrgenommene Professionalisierung. Ja, total, total.
Und wie das dann so oft ist, das sind so Wechselwirkungen. Das heißt ja wie innen so außen. Manchmal veränderst du im Innen etwas und dann ändert sich außen was. Manchmal ist es umgekehrt und du änderst äußerlich etwas und das tut was mit dir drin.
Mhm.
Und dieses Level, das ich plötzlich hatte, dieses gegen außen, das hat auch in meinem Bewusstsein wieder viel gemacht. Und dann haben wir, also ich, wenn ich von wir spreche, spreche ich von meinem Geschäftspartner, von Abendbier zum Klavier und mir, haben wir wiederum mit jemand Kontakt gehabt, den wir ins Boot geholt haben, gesagt haben, möchtest du für uns Marketing machen? Und das hat sich wirklich als ein Glücksgriff erwiesen, weil diese Person ist wirklich, kennt sich unglaublich gut im Klassikbetrieb aus, ist aber so eine Art Multigenie, hat einen unglaublichen guten Geschmack für Grafik und für Webseiten und für Social Media und hat Abendbier ebenfalls auf ein neues professionelles Level geholt, weil die Person hat dann uns ein neues Logo gemacht, neues überhaupt Aussehen. Und jetzt sehen wir auch viel professioneller aus. Und das hat wiederum ganz eine Menge Sachen nach sich gezogen.
Team ist gewachsen, die Geldtöpfe werden größer, auf die ihr zugreifen könnt. Die Anzahl der ZuschauerInnen werden mehr, die Anzahl der Newsletter-AbonnentInnen werden mehr, die Anzahl der FollowerInnen werden mehr.
Ja, wir haben schon eine richtig große Reichweite. Unterdessen ist es schon so, dass wir Anfragen kriegen von KünstlerInnen, die bei uns auftreten möchten.
Wenn du so auf die letzten Jahre zurückblickst, was würdest du sagen, war in so diesem ganzen Entwicklungsprozess, den wir gemeinsam jetzt so beleuchtet haben, auf welche drei zentralen Learnings würdest du die Zeit zusammendampfen? Was sind so drei ganz zentrale Dinge, die du aus diesem ganzen Entwicklungsprozess mitnimmst?
Eins der Learnings, würde ich sagen, ist diese Zeit, sich seine Vision genau vorzustellen und auch immer wieder mal zwischendurch hinzusitzen und zu überlegen, was will ich genau, wo will ich genau hin? Das ist eine wichtige Arbeit. Das lohnt sich, bevor man einfach loslegt, wie ich das vorher auch schon gesagt habe. Und weil das nachher der Motor ist für alles das, was du nachher tust. Und was ich im Zusammenhang mit der Vision gelernt habe, ist, dass ich mich auch immer wieder fragen soll, zahlt das auf meine Vision ein? Was ich bei dir gelernt habe, Imke. Du stellst immer unglaublich gute Fragen, wenn man damit seinen Ideen kommt oder Maßnahmen machen möchte. Hast du immer wieder den Kick, den Dreh raus, die richtige Frage zu stellen? Und eines, wirklich, das habe ich bei dir gelernt, was auch immer ich mache, zahlt es auf meine Vision ein. Wenn nicht, lass es.
Egal wie verlockend das Angebot ist.
Ja.
Und das ist hart, da manchmal Nein zu sagen.
Das ist unglaublich hart. Also ich habe erst, ich glaube, im letzten Jahr gelernt, meine FOMO abzulegen, Fear of Missing Out. Ich sehe so viele Möglichkeiten und ich kann mich dann dafür begeistern, dass ich mich total verzetteln kann. Und diese Fokusfrage hilft unglaublich dabei, wirklich nicht alles zu machen. Und diesen USP herauszukristallisieren und dann dabei zu bleiben. Den Unique Selling Point, also was macht mich besonders in dieser diesem großen Bäckchen von Musikerinnen, die da unterwegs sind. Das hat mir auch gezeigt, dass ich denke nicht mehr in Konkurrenz, weil ich weiß, jede dieser Musikerinnen da draußen hat ihr Publikum und ihre Bühne. Ich habe meine und ich habe mein Publikum und die zu mir kommen, die kommen, weil ich so bin, wie ich bin. Das hat mich sehr entspannt, weil ich dadurch auch diesen Futterneid nicht mehr kenne. Ach, warum spielt die jetzt da? Ach, warum hat er so viele Konzerte? Ich bleib bei meinem Weg.
Und was ich ganz interessant finde, wir haben gerade nicht ausschließlich über den Klang deiner Musik geredet. Und ich glaube, das ist etwas, was man ab einem gewissen Punkt anfangen muss zu verstehen als Künstler oder auch als Künstlerin, wenn man sich anfängt zu positionieren und wenn man wachsen möchte, dass Positionierung nicht allein nicht über den Klang funktioniert, sondern dass diese ganze Vision ein Teil der Positionierung ist und auch die Mission. Und dann verliert man dieses Gefühl von Konkurrenzdenken auch.
Genau, weil deine Musik, wie du sagst, besteht nicht nur aus deinem Klang, sondern es ist deine Persönlichkeit, die die Musik macht.
Ja.
Und damit bist du einzigartig. Du bist bereits einzigartig. Dann darfst du dazu stehen, was ich in diesen Jahren auch lernen durfte und was, wo ich eben gerade in der Raketerei sehr viel Unterstützung bekommen habe, ist, meinen eigenen Wert kennenzulernen, schätzen zu lernen und dazu zu stehen. Das war ein längerer Weg. Gerade als Künstlerin denke ich, man ist sehr verletzbar, weil man ja viel von sich preisgibt. Und wir sind ständig am uns kritisieren, gerade in der Klassikbranche, die ist so knallhart, wir sind damit aufgewachsen, wir leben mit Kritik, zerfleischen uns ständig beim Üben. Und das ist auch wichtig, dass wir weiterkommen, aber dann auch mal sagen, ich bin gut und ich kann was. Dafür war die Raketerei auch wirklich ganz toll. Ich kann mich erinnern, ich habe mal vor einem meiner ersten Konzerte nach meinem Comeback wollte ich ein großes Werk spielen und ich habe an mir gezweifelt und ich war so nervös und dann habe ich ein Facebook Live gemacht in der Gruppe und die Kolleginnen haben sich das angehört und haben gefeiert und geklatscht und ja, mich unterstützt. Das war unglaublich. Das war wirklich toll.
Und ergänzend, ich finde, was auch wahnsinnig toll deutlich wird, ist, dass Weiterentwicklung Zeit braucht. Dass es keine schnellen Lösungen gibt, wenn man sich nachhaltig aufstellen möchte. Und ich finde, du machst das mit Armbier, du verkörperst das mit Armbier zum Klavier so wunderbar, was passieren kann, wenn man sich Zeit gibt.
Dieses Vertrauen muss man haben. Und das hat man, glaube ich, eben, wenn man an die Sache glaubt. Es braucht Zeit. Und ich bin kein geduldiger Mensch. Ich möchte alles gleich haben eigentlich. Ich sehe, wo mein Ziel ist. Also bitte schön.
Das wollen
direkt.
Wir alle. Das wollen wir alle.
Ja, genau. Also es ist, und doch, es lohnt sich. Es lohnt sich, die einzelnen Schritte wirklich gründlich zu machen. Sonst musst du zurück auf Platz 1. Und dann geht dabei deine Energie verloren. Es lohnt sich, die einzelnen Schritte gründlich zu machen und dabei zu bleiben und dabei zu bleiben und dabei zu bleiben.
Absolut, sonst musst du wieder zurück auf los und sammelst deine 4.000 Euro ein, wenn du Glück hast.
Ja, genau.
Ja, absolut. Bist du Musikerin und möchtest mehr Konzerte spielen? So gewinnst du VeranstalterInnen für dich und deine Musik. In 8 einfachen Schritten zu mehr Konzertzusagen. Was du tun musst, sichere dir die Booking-Checkliste mit den 8 gedanklichen Impulsen, denn sie unterstützt dich dabei, VeranstalterInnen für dich und deine Musik zu gewinnen. Trag dich ins verlinkte Formular ein, erhalte die Booking-Checkliste per E-Mail, professionalisiere dein Booking und profitiere ein Leben lang. Gibt es noch was Abschließendes, das du mitgeben möchtest, Marian, das du auf dem Herzen hast?
Ja, ich denke, wenn ich jetzt an die KünstlerInnen denke, die noch unterwegs sind oder vielleicht auf der Suche sind oder am Zweifeln sind, es gibt wirklich für jede Musik ihren Platz und ihr Publikum. Und daran soll man einfach glauben und dann kommt das schon. Und diese Beständigkeit zu haben, die kleinen Schritte zu machen, und dieses Vertrauen zu haben, dass das so wie eine Mauer, die man baut aus einzelnen Ziegeln. Ja, irgendwann ist die Mauer da, auch wenn man es am Anfang gar nicht glaubt. Ich habe selber erlebt in diesen 5 Jahren jetzt, das ist wie ein Wunder. Wunder sind möglich. Und noch was. Ich finde, von einem bestimmten Punkt an ist es ganz, ganz wichtig, sich Hilfe zu holen.
An welchem Punkt muss man da stehen?
Ich glaube, es ist der Punkt, wo du merkst, jetzt ist die Balance nicht mehr da von deinem Einsatz und dem Resultat. Und natürlich auch, wie du mit deinen Kraftreserven dastehst. Du sollst nicht bis zu deiner Erschöpfung und bis zu deinem Zusammenbruch arbeiten, sondern hol die Hilfe vorher. Es gibt wirklich so viele Leute, die das besser können als du. Und du gibst zwar Geld her, aber du hast einen unglaublichen Gegenwert. Und diese Zeit und diese Energie, die man durch Outsourcen oder Delegieren gewinnt, die hat man nachher für das, was man am besten kann, nämlich Musik machen.
Genau. Ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. Wenn ich dir folgen möchte, Marian, wo muss ich hingehen, wenn ich mich in dein Newsletter eintragen möchte? Wo bekomme ich weitere Informationen zu dir und zum Armbier zum Klavier?
Also alles über mich erfährst du auf meiner Webseite www.marian-rosenfeld.ch. Dort hast du sogar eine Über-mich-Story, wie die Klassikerinnen das eigentlich nicht kennen. Habe ich bei Imke gelernt.
Ach.
Und auch erarbeitet in der Raketerei mehrere Versionen. Und auf dieser Webseite kannst du auch sehen, wann und wo ich Konzerte habe. Du hast einen Link zu Abendbier zum Klavier. Und du kannst dich auch für meinen Newsletter eintragen. Abendbier zum Klavier hat eine eigene Webseite, die heißt abendbier-klavier.ch. Außerdem bin ich bei Facebook, ich bin bei Instagram und auf LinkedIn. Und ich habe einen YouTube-Kanal.
Ah, Marian, also ich bin mir sicher, dich findet man auf jeden Fall in der Online-Welt. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Marian.
Ich danke dir, liebe Inke. Hat mich sehr gefreut.
Zum Ende der Folge möchte ich gerne noch ein Update zum Raketerei Ready for Takeoff Programm geben. Kurz zum Programm selbst. Das ist ein 12-monatiges Programm. Okay, jetzt habe ich das Wort Programm wirklich schon häufig gesagt, aber ich glaube, es ist deutlich geworden. Es geht um ein Programm. Und in diesem Programm professionalisiere ich mit ausgewählten Musikern bestehende Strukturen. Wir bauen Reichweite aus und legen Grundstein für Umsatzwachstum. Wir finden die passenden PartnerInnen, wie zum Beispiel Musiklabel, Bookingagenturen, und wir erweitern die Netzwerke von den KünstlerInnen. Und dieser einjährige Kurs hat pro Teilnehmerin einen Wert von 10.000 Euro. Und ich habe, und da bin ich so glücklich drüber, ich habe GetResponse dafür gewinnen können, 2 Musikerinnen die Teilnahme an diesem Programm in Form einer Partnerschaft zu ermöglichen. Und ich gebe ja am Ende der Folge immer so einen kleinen Einblick, was ich mit den Künstlerinnen in diesem Programm mache. Und in der letzten Session haben wir uns sehr ausführlich mit dem Thema Netzwerken auseinandergesetzt, weil mich erreicht denn doch immer und immer wieder das Feedback, dass Künstlerinnen zwar zu Netzwerkevents hingehen, das finde ich auch total cool, das ist auch ein super wichtiger Schritt und muss auch gemacht werden, aber dass sie manchmal dann auch frustriert oder traurig zurückkommen, weil sie nicht die Kontakte geknüpft haben, die sie hätten aber knüpfen wollen. Und das haben wir in der letzten Session mal ganz dezidiert aufgedröselt, und ich habe mit den Künstlerinnen erarbeitet, wie man eigentlich Netzwerkevents vorbereitet, dass man hinterher einen Schritt näher am Ziel zurückkommt oder dass man halt hinterher das Gefühl hat, okay, ich bin meinem Ziel einen Schritt näher gekommen als vor dem Netzwerkevent. Und wir haben eben erarbeitet, wie man auch aus den Ticketpreisen, weil die Netzwerkevents, die kosten in der Regel Geld und das ist auch nicht immer günstig, wie man einfach das meiste bei rausholen kann. Und das war total fruchtbar, weil kurz danach war eine Künstlerin aus der Gruppe dann direkt bei einem Netzwerkevent und ist super happy wiedergekommen, weil sie meinte, sie hätte sich gar nicht vorstellen können, dass die Menschen aus der Musikbranche mit ihr tatsächlich reden wollen. Also das war ein voller Erfolg, es war eine ganz, ganz tolle Session zum Thema Netzwerken. Und wenn du als Musikerin auch merkst, dass du die Chance bekommen möchtest, einen dieser sehr wenigen Plätze in dem Raketerei Ready for Takeoff Programm zu bekommen, wenn du die Chance darauf bekommen möchtest, dann kannst du dich bewerben. Und du kannst dich bewerben, und wenn du genommen wirst, mache ich dich fit für den Musikmarkt. Wo bewirbt man sich? Trag dich auf www.raketerei.com in mein Newsletter ein, denn mein Newsletter ist der einzige Ort, an dem ich wieder einen Aufruf starten werde, wenn die nächste Gruppe startet und sagen werde, hey, bewirb dich, wenn du von mir fit gemacht werden möchtest für die Musikbranche. Die Türen könnten sich bald wieder öffnen. Deswegen trag dich eher heute ein als morgen und sichere dir einen der sehr, sehr begehrten Plätze. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich möchte zu guter Letzt noch alle Musikerinnen unter euch in die Facebook-Gruppe Raketerei Backstage einladen. Hier findet über den Podcast hinaus weiterer Austausch zu Musikbranchenthemen statt. Auch veranstalte ich in dieser Facebook-Gruppe regelmäßig Facebook-Lives, in denen ich weiteren Input gebe. Hin und wieder habe ich auch Frauen aus der Musikbranche zu Gast, die uns einen Einblick in ihre Tätigkeitsbereiche geben, damit wir eben alle verstehen, wie die Musikbranche denkt und funktioniert. Die Gruppe heißt Raketerei Backstage und alle Musikerinnen unter euch sind herzlich eingeladen. Abschließend bleibt jetzt noch der Hinweis, wenn du eine Frage auf dem Herzen hast rund um das Thema Selbstvermarktung in der Musikbranche, so schicke mir deine 90-sekündige Sprachnachricht an die 0160 4395903. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, eure Imke.